Das Bundeskabinett hat vergangene Woche die höchste Neuverschuldung in der Geschichte der Bundesrepublik beschlossen. Die Ministerrunde billigte eine Neuverschuldung in Höhe von 86 Milliarden Euro. Dieser Schritt ist umstritten, nicht nur unter Fachleuten. Meine Kollegin Antje Dechert hat sich dazu mit dem Jesuiten und Sozialethiker Friedhelm Hengsbach unterhalten.
Pater Hengsbach, wie ist denn diese enorme Neuverschuldung aus Sicht der katholischen Soziallehre zu bewerten?
Da kann ich mich einfach auf die Methodik des früheren Papstes Wojtyla berufen, der also den Kapitalismus auch unter zweifacher Rücksicht beurteilte. Einmal, es gibt einen ökonomischen Kapitalismus, der ist vielleicht wertneutral zu beurteilen. Und dann gibt es ein gesellschaftliches Machtverhältnis, das ist verwerflich, moralisch verwerflich. Und so könnte man also auch die Verschuldung des Staates beurteilen. Auf der einen Seite gibt es eine gute Verschuldung. Der Kapitalismus hat seine Dynamik ja durch die Kreditschöpfung der Banken, das heißt durch die Kreditaufnahme. Das gehört zum Kapitalismus dazu, dass Unternehmer sich verschulden und dass die Banken ihnen noch Kredite geben. Diese Verschuldung ist vielleicht sogar wertvoll, weil es ein Geldvorschuss ist, der jetzt zur Bezahlung von Löhnen und zur Bezahlung von Maschinen Produktionen ermöglicht, die dann nachher auf dem Markt abgesetzt werden können. Und dann am Ende kann der Kredit zurückgezahlt werden mit entsprechendem Überschuss. Also das wäre eigentlich ein positiver Prozess. Warum soll denn nicht der Staat genauso, wenn er in die Zukunft reichende Investitionen tätigt, sich verschulden, um auch verschiedene Generationen an der Belastung dieser Investitionen teilhaben zu lassen?
Aha, und wann wäre dann eine solche Staatsverschuldung eben ethisch nicht mehr tragbar?
Verwerflich ist eine Verschuldung, wenn sie nur dem aktuellen Konsum dient, also praktisch Sanitätsaufgaben übernimmt, das Arbeitslosengeld aufzubringen, die Rentenzuschüsse zu bezahlen und die Gesundheitsfonds zu bezahlen. Da, denke ich, wird die Verschuldung des Staates fragwürdig.
Ist das denn mit der aktuell vom Bundeskabinett beschlossenen Rekordneuverschuldung der Fall?
Teils, teils. Also es wird ja immer gesagt, dass die aktuelle Krise, die Finanzkrise und die Wirtschaftskrise, die ja nun für die Nachkriegszeit einmalig ist, dass die jetzt besondere Maßnahmen verlangt, genau was die sozialen Sicherungssysteme angeht. Das ist die eine Hälfte. Die andere Hälfte ist natürlich das sogenannte strukturelle Defizit, das einfach mitgeschleppt wurde durch die Vereinigung, durch die verfestigte Arbeitslosigkeit und dann auch durch die Ideologie des schlanken Staates, dass der Staat sich durch seine Steuerpolitik in den vergangenen Jahren systematisch arm gemacht hat zugunsten der privaten Vermögensbildung.
Das heißt also, die aktuelle Neuverschuldung des Bundes ist nur die Spitze eines Eisbergs falscher politischer und wirtschaftlicher Entscheidungen der letzten Jahre, kann man das so sagen?
Die Verschuldung ist in keinem Fall ein Naturereignis. Das sind politische Optionen, auch die Art und Weise, wie Prioritäten gesetzt wurden. Gerade in Deutschland sind die Prioritäten so gesetzt worden, dass erstmal das Finanzsystem, das heißt also die Banken, stabilisiert werden und nicht in erster Linie die reale wirtschaftliche Belebung im Vordergrund stand.
Bundesfinanzminister Steinbrück hat ja am Mittwoch bei der Verabschiedung des Haushalts für das kommende Jahr gesagt, es gebe keine Alternative zu dieser hohen Staatsverschuldung. Die Bundesregierung sei praktisch gezwungen zu diesem Schritt. Wie sehen Sie das?
Also es ist ja zumindest mal vertretbar, dass er in der gegenwärtigen Situation nicht auch nochmal Haushaltskürzungen vornimmt. Das würde die Krise ja nur noch verschärfen. Aber wie er auch unter dem aktuellen Entscheidungsdruck immer wieder sagt, jeden Tag brennt es an einer anderen Stelle. Das ist richtig. Und wenn es so brennend aussieht, dann muss also wahrscheinlich auch irgendwo das Feuer gelöscht werden. Nur gleichzeitig müssten neue Regeln gefunden werden für die Finanzmärkte. Es kann doch nicht sein, dass die Investmentbanker jetzt schon wieder genau die Geschäfte betreiben, die in die Krise geführt haben. Oder dass die Fusionen der Banken den Wettbewerb außer Kraft setzen. Oder dass gerade die kleinen und mittleren Unternehmen unter einer Kreditklemme leiden, nur weil die Banken jetzt erstmal sich selbst sanieren wollen. Also die Frage nach dem, was am Tag danach zu geschehen hat, das darf auch bei allen Lösch- und Rettungsversuchen nicht aus dem Blick geraten. Insofern kann man sagen, aktuell gibt es nicht viele Möglichkeiten, obwohl es immer eine Alternative gibt.
Was wären dann aber die konkreten Alternativen? Es wird ja von allen Seiten mehr Ethik in der Wirtschaft gefordert. Wie ist denn langfristig ein Umbau in eine solche ethischere Wirtschaft zu realisieren und gleichzeitig auch Arbeitsplätze zu schaffen und einen Weg aus der Krise zu finden?
Es hat keinen Sinn, in die Vergangenheit zu blicken, in die Industrie, in den Export. Es geht darum, die Finanzmärkte in die Realwirtschaft einzubinden, die Wirtschaft in die Gesellschaft einzubinden und die Gesellschaft in das Naturverhältnis. Diese langfristigen Ziele, über die wir vor einem halben Jahr in der Öffentlichkeit geredet haben und die uns als auch dringlich erschienen, die sind ja jetzt in dieser Finanzkrise, der Wirtschaftskrise, also fast vergessen worden. Und da denke ich, aus dieser Vergessenheit über die großen gesellschaftlichen Entwürfe, die jetzt anstehen, müssen wir herauskommen.
Was muss die Politik aber denn konkret tun, um diese großen gesellschaftlichen Entwürfe, wie Sie sagen, zu realisieren?
Was notwendig wäre, wären öffentliche Investitionen, aber nicht um krisenanfällige Industrien nochmal wieder aufzupäppeln, sondern wirklich Arbeit an den Menschen, beispielsweise Erzieherinnen, Lehrer, Lehrerinnen, Krankenschwestern, Pflegekräfte, Ärzte, gerade in diesen Bereichen Menschen in Arbeit zu bringen. Also für mich ist die Erwerbsarbeit der Schlüssel der wirtschaftlichen Belebung und auch eines einzig vernünftigen Weges aus der Krise heraus. Jetzt unmittelbar, dass Arbeitsplätze geschaffen werden, dass Einkommen entstehen und dass gleichzeitig diese Arbeitsplätze in neuen Handlungsfeldern entstehen, die also zukunftsfähig und nachhaltig sind. Auf die Dauer, denke ich, müsste bei jeder Krisenbewältigung über den Tellerrand hinaus gesehen werden, wie sollen die Arbeitsverhältnisse geregelt werden? Industriearbeit oder Arbeit an den Menschen? Wie wollen die Menschen leben? In gelingenden Partnerschaften mit Kindern, im Einklang mit der Natur, autonom, verfügend über die Zeit, die sie für die Erwerbsarbeit oder für ihre Privatsphäre verwenden wollen. Diese Frage der Lebensverhältnisse, das, denke ich mir, ist das Entscheidende, über die jetzt eine unmittelbare Krisenbewältigung hinaus auch nochmal in den Blick haben muss.